Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
War ja irgendwie klar, dass Eibar und Celta Vigo nicht ewig an der Tabellenspitze stehen. Barca vor Real Madrid, so sieht's nach dem dritten Spieltag aus. Verhältnisse erst einmal wieder gerade gerückt in La Liga. Barca siegt im Spitzenspiel bei Atletico. Real Madrid putzt Espanyol weg und Cristiano Ronaldo schreibt mit einem Fünferpack Geschichte. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vamonos!
La Liga.
Und hier ist der Mann, den ich nie auf die Bank setzen würde. Mein Laola1TV-Kollege Tom Oleminka. Hombre, buenos dias.
Buenos dias, Christoph. Ja, offenbar nicht mal, wenn ich Vater werden sollte, spontan.
Ah, da hat er die Anspielung gleich verstanden. Nee, du bist wichtiger für den Vorcheck als Lionel Messi für den FC Barcelona.
Das hatte ich mir auch so erwartet von dir.
Also Messi, nur eingewechselt am Wochenende. Trotzdem ist er der entscheidende Mann oder mit der entscheidende Mann beim Sieg des FC Barcelona bei Atletico Madrid. Und ja, über ihn werden wir sprechen. Genauso über Cristiano Ronaldo natürlich. Fünferpack beim Sieg von Real Madrid bei Espanyol Barcelona. Aber Tom Ole, fangen wir mit dem Spitzenspiel an. Barca 2-1-Sieg bei Atletico Madrid. Und eine überraschende Statistik aus meiner Sicht, Diego Simeone hat in der Liga noch nie gegen Barca gewonnen. 2 Unentschieden, 6 Niederlagen. Und insgesamt sieht vor allem in der Liga die Bilanz von Atletico gegen Barca überhaupt nicht gut aus zuletzt. 2 Unentschieden, 8 Niederlagen in den letzten 10 Spielen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe.
Ja, mich überrascht jetzt auch so, wie du sagst, weil Atletico, gut, in der letzten Saison haben sie alle 4 Spiele gegen Barca verloren, in der Saison davor, als Barca ja noch von Tata Martino trainiert wurde, hatte Atletico kein einziges Spiel verloren gegen Barca und da haben sie immerhin 6-mal gegeneinander gespielt. In der Liga scheint es aber eben nicht zu funktionieren. Dürfte mehrere Gründe haben, unter anderem eben auch, dass Luis Suarez jetzt bei Luis Enrique mit dabei ist, der vorher eben nicht da war. Unter anderem natürlich auch, dass Lionel Messi ein überragender Spieler ist und eben Atletico momentan, so scheint es, diesen Schlüssel gegen den FC Barcelona ja nicht mehr so richtig hat.
Ist zwar in Führung gegangen, Atletico Madrid, durch Torres, erstes Saisontor, dann aber Neymar mit einem Freistoßtor, mit einem schönen zum 1:1 und eben Lionel Messi mit dem 2:1 für den FC Barcelona. Ja, du hast den Schlüssel schon angesprochen, den Diego Simeone nicht gefunden hat gegen Barca in letzter Zeit. Warum schafft es denn Barca, Atletico Madrid immer wieder auseinanderzunehmen, wie sie ja auch am Wochenende das geschafft haben, zumindest beim Treffer zum 2:1?
Ja, Barca spielt sehr dominant im Moment. Also sie hatten, glaube ich, zwischendurch bis zu 75% Ballbesitz, was selbst für Barca-Verhältnisse sehr viel ist und auch für Atletico-Verhältnisse sehr, sehr wenig gewesen ist. Sie haben Atletico kaum eine wirkliche Chance gelassen. Gerade hinten raus kam vom Team von Diego Simeone eigentlich viel zu wenig. Da hatten sie trotz guten Spielermaterials, das sie ja zweifelsohne verfügen, eigentlich kaum mal eine wirkliche Torchance raus. Bei Barca eben der angesprochene Luis Suarez, der vorne viele Bälle halten kann, der mit seiner Präsenz eben auch dafür sorgt, dass gleich 2-3 Spieler auf ihn gehen müssen. Das schafft dann manches Mal auch Freiräume. Dazu kommt dann Lionel Messi, der zwar eben nur eingewechselt wurde, aber trotzdem in diesen Minuten gezeigt hat, was für ein überragender Akteur er einfach ist. Und dazu kommt dann eben auch ein Spieler beispielsweise wie Ivan Rakitic, der Xavi ersetzt hat und wo man eben auch sieht, dass ein Rakitic physisch momentan eben deutlich über einem Xavi steht oder ja, über dem Xavi steht, den wir in den letzten 2 Jahren gesehen hatten, der dann eben auch schon in Altersteilzeit gegangen ist bei Barca und ein bisschen was gefehlt hatte.
Suarez hast du schon angesprochen, da habe ich einen ganz interessanten Tweet gefunden für vor allem taktische Analysen und der ursprüngliche Tweet kommt von The WM Formation, WM-Formation, WM-Formation. Da ging es um eine Chance für Rakitic. Weiß nicht, ob du die im Kopf hast, den Iniesta mit dem Pass auf Rakitic und der scheitert dann, glaube ich, knapp. Weißt du die Chance noch, die Situation?
Ja, klar. Ja.
Und interessant war da, und das streicht der Tweet eben raus, der Laufweg von Luis Suarez, der da zwei, drei Verteidiger auf sich zieht und dann erst einmal überhaupt den Passweg frei macht. Also Suarez eben auch durch seine Aktionen abseits des Balles wichtig für das Spiel von Barca. Und das ist ja eigentlich die Stärke von Atletico Madrid, dass sie eben keine Räume lassen und er schafft die Räume. Und dann noch dazu natürlich die Vorarbeit zum 2, kein Tor geschossen, aber trotzdem wichtig für Barca.
Auf jeden Fall. Also Luis Suarez, das hat man ja auch schon im FC Barcelona gesehen, eben nicht nur ein Spieler, der Tore schießt, sondern eben auch dafür da ist, Räume zu schaffen, den Barca da vorne hat, der wunderbar harmoniert mit seinen Mitspielern und der so eben auch diese Tore oder dieses Tor gegen Atletico und die Chance für Rakitic überhaupt erst ermöglicht hatte. Wunderbares Auge auch von Iniesta, der momentan für meine Begriffe auch eine Klasse stärker ist, als noch zum selben Zeitpunkt in der letzten Saison.
Barca dreht also das Spiel gegen Atletico Madrid. Bei Atletico Madrid muss man auch mal sagen, also auswärts ist es nicht ganz so leicht im Vicente Calderón. Guter Saisonstart von Barca als erste Mannschaft überhaupt in der Liga mit 4 Spielzeiten in Folge, mit jeweils 3 Siegen vom Start weg. Also auch dieses Mal einzige Mannschaft, die eben 9 Punkte geholt hat aus den 3 Spielen, aus den 3 ersten. Tomole, ist der jetzt außer der starken Leistung von Suarez noch was Besonderes aufgefallen bei Barca? Gibt es irgendwas, was wir noch ansprechen sollten?
Liga-Debüt von Marc-André Ter Stegen. Claudio Bravo ja verletzt für rund einen Monat. War die Chance für Ter Stegen, sich zum ersten Mal zu zeigen. Hat eine ganz gute Partie gespielt. Beim Gegentor war ich mir nicht ganz sicher zu Beginn, ob er hätte rauskommen können.
Ja, ich finde auch, oder also gerade weit hinten gestanden.
Also ich hätte das Gefühl gehabt, er hätte rauskommen können. Und ich glaube auch, er wäre vor Torres Amal gewesen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist auch schwer zu sagen dann im Nachhinein, wie so ein Sprintduell dann natürlich aussieht oder ob er dann minimal zu spät kommt und es im schlimmsten Fall eine rote Karte und einen Elfmeter für Atletico gibt. Aber da hatte ich das Gefühl, er hätte den Ball kriegen können. Ansonsten bei allen anderen Aktionen war er sicher.
Ich fand auch, dass er irgendwie ja zu weit hinten drin war. Also nicht nur, dass er nicht rausgekommen ist, sondern also vielleicht für die das Tor nicht gesehen haben, gut gespielt, Atletico 2-3 Kontakte, Griezmann legt ab auf Thiago und der spielt dann direkt in die Gasse rein und Torre startet eben. Aber der Pass wurde gespielt 35-40 Meter vom Tor irgendwie so, ja, 35 Meter vom Tor und Tor ist dann 14 Meter vor, also im 16er mit dem Abschluss. Etwa, ja. Und ich sage jetzt mal, wenn jemand schon zwischen 5er und 11-Meter-Punkt steht in der Situation als Torwart, dann hätte er da vielleicht rauskommen können. Aber mein Gott, das ist jetzt vielleicht auch zu sehr zerkleinert, dieses Gegentor. Am Ende gibt es ja auch den Sieg für Barca und Marc-André Ter Stegen, 2-1 bei Atletico Madrid. Real Madrid mit einem 6-0 bei Espanyol Barcelona und es war die große Ronaldo-Show, der ja in den ersten beiden Spielen nicht getroffen hat, Cristiano Ronaldo, aber ja, das jetzt gleich mal wieder gut gemacht hat mit 5 Treffern, darunter ein lupenreiner Hattrick 0-1, 0-2, 0-3 und dann eben noch 2 weitere nachgelegt. Heißt, das war ja klar, dass es irgendwann passiert, aber so schnell ist jetzt doch überraschend, Ronaldo mit 230 Ligatoren jetzt bester Torschütze von Real Madrid, hat Raúl überholt, der bei 228 steht und ja, Real Madrid zum ersten Mal richtig überzeugend in dieser Saison.
Das stimmt, wobei sie auch gegen Betis schon ganz gut gespielt haben, aber jetzt auswärts ist es nochmal sicherlich ein Punkt höher, auch Cristiano Ronaldo jetzt mit seinem ersten Tor und dann hat er sich gesagt, dann schieße ich gleich 5. Letzten Endes war das Spiel eben auch schnell gelaufen. Espanyol hatte vor dem Spiel gesagt, das Wichtigste ist, kein frühes Gegentor zu kassieren. Mannschaft war auch eigentlich ganz mutig eingestellt. Hatte gleich in den ersten 3 Minuten, ich glaube, 2 Eckbälle und eine ganz gute Chance durch Felipe Caicedo, aber dann das 1-0 durch Cristiano Ronaldo, bei dem es minimal kein Abseits ist, aber Ronaldo eben im richtigen Moment startet. Und dann war irgendwo, hatte ich fast das Gefühl, schon bei Espanyol der Bann gebrochen, was natürlich so dann auch nicht passieren darf. Ein ganz blödes Elfmeter-Foul, das dann zum 2-0 geführt hat. Und ab da war es dann endgültig, glaube ich, schon entschieden. 2-0, 3, das 3-0, 4-0 dann nach einer halben Stunde schon. Und letzten Endes dann, glaube ich, auch in dieser Höhe verdienter Sieg von Real Madrid, die sich eben auch gerade vor dem Tor von Pau, also vom Torhüter von Espanyol, sehr, sehr gut geschlagen haben, viele, viele Chancen genutzt haben, sehr, sehr wenig auch vergeben haben. Das sprach dann auch für eine große Qualität im Angriff von Real Madrid.
3 Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstens, das hast du jetzt gerade schon angeschnitten, Angriff gut, BBC sehr stark. Ronaldo, Bale und Benzema. Ronaldo mit 5 Toren und das 6. hat er auch noch vorbereitet. Bale 2 Vorlagen, 11 Meter rausgeholt. Benzema hat auch getroffen. Nur 47% Ballbesitz bei Real Madrid. Das fand ich etwas überraschend, vor allem bei diesem Ergebnis. Und Kroos 90 Minuten auf der Bank. Was sagen uns die drei Dinge?
Ja, also das erste sagt uns, glaube ich, die Qualität im Angriff ist ausgesprochen hoch. Auch Bates Position, der in der Vorsaison noch rechts außen gespielt hat, jetzt zentral, funktioniert immer besser, auch im Zusammenspiel mit Cristiano Ronaldo. Der niedrige Ballbesitz ist, glaube ich, vor allem oder ist dadurch zustande gekommen, dass Real Madrid so früh so hoch geführt hat und dann im zweiten Durchgang erkennbar 3-4 Gänge zurückgeschaltet hat, sich nicht mehr bemüht hat, wirklich nach vorne zu kommen. Gedanken waren da wahrscheinlich schon Richtung Champions League, wenn Espanyol zumindest noch versucht hatte, es nicht zu einer vollen Blamage werden zu lassen und das Tor schießen wollte. Aber das war, glaube ich, der Schongang, der dafür gesorgt hat, dass Real Madrid dann trotz eines 6-0 wenig Ballbesitz hatte. Und das letzte Jahr Toni Kroos über 90 Minuten draußen, das war fast schon so ein bisschen absehbar, nämlich weil er ja mit Deutschland 2 Spiele gespielt hat. Casemiro gut trainiert, hat auch ein gutes Spiel gemacht und ich glaube auch, dass dort die Gedanken von Rafa Benitez schon Richtung Champions League gegangen sind.
Rotation heißt da das Stichwort, auf das ich ein bisschen kommen wollte. Das hatten wir ja in der Vorsaison bei Ancelotti nicht so. Also das wäre wahrscheinlich bei Ancelotti nicht passiert, dass der Kroos wirklich komplett auf der Bank bleibt in so einer Partie.
Das sehe ich auch schon. Ich glaube, das ist ein großes Plus von Rafa Benitez. Gerade was wir auch hinten raus in der Saison bei Real Madrid gesehen haben, dass die Mannschaft auf mich zumindest müde wirkte. Müde im Sinne von, dass eben so 2-4% fehlten. Und das hat dann letzten Endes, glaube ich, auch so ein bisschen den Unterschied ausgemacht, dass Barca 3 Titel gewonnen hat und Real Madrid am Ende mit leeren Händen rausgehen musste. Mal sehen, wie es jetzt über die nächsten Wochen so weitergeht. Aber ich denke, das war schon so ein erster kleinerer Fingerzeig, dass eben auch Spieler aus der zweiten Reihe mehr Chancen bekommen, als es unter Ancelotti der Fall war. Und eben auch ein Spieler wie Casemiro wirklich ein Teil der Mannschaft ist und nicht nur der zweite oder dritte Bankdrücker bleibt.
Wenn wir schon über die drei da vorne gesprochen haben, müssen wir natürlich auch noch sagen, dass zum Beispiel Isco einen schönen Diagonalball gespielt hat vor dem 0-1, Modric auch immer wieder mit guten einleitenden Bällen, also die Rolle von Isco, Modric dann natürlich auch groß für die Offensive, dürfen wir weiterhin nicht unterschätzen bei Real Madrid, da hat sich im Vergleich zur Vorsaison auch nichts geändert.
Das stimmt. Auch jetzt der Ausfall von James wurde super kompensiert durch Isco. Die Spieler kennen sich eben und das ist, denke ich, auch ein riesiger Vorteil.
Was sagst du zur Frisur von Bale? Ich glaube, die hat sich bei Neustädter abgeschaut. Roman Neustädter hat auch so einen Zopf da oben. Ja. Das ist jetzt, ist das innen oder so? Habe ich da irgendwas verpasst? Alex Meyer?
Ja, vielleicht sollte ich. Roman Neustädter und jetzt auch Gareth Bale. Ne? Müsstest du mal versuchen.
Also an der Stelle würde ich ihn nicht mehr zusammenbringen.
Meinst nicht?
Nee, vorne vielleicht noch. So ein bisschen nach vorne. So ein Einhorn ist das dann eher. So eine Einhornfrisur, ja.
Dann machst du wieder ein neues Foto bei Twitter.
Ja. Nee, also da hätte ich Probleme. Aber Gareth Bale...
Gareth Bale verfügt über volle Haarpracht noch.
Genau. Volles Tempo, volle Haarpracht. Lass uns noch kurz über die beiden anderen Champions League-Teilnehmer sprechen, die nicht ganz so toll gestartet sind wie vor allem der FC Barcelona, auch Real Madrid ja jetzt wieder auf Kurs, würde ich sagen. Gut, es sind erst 3 Spiele gespielt, aber trotzdem. Valencia müht sich zu einem 1-0 bei Sporting Gijón, Tor durch Paco Alcácer in der Nachspielzeit. Valencia in den ersten beiden Spielen nur mit 2 Toren. Und Sevilla spielt 1-1 bei Levante. Sevilla nur, das war das erste Tor, das sie geschossen haben in dieser Saison, vor 0-0 beim FC Malaga und 0-3 gegen Atletico Madrid. Ja, auch da kann man sagen, vor allem Sevilla, nicht besonders gut in Form und das wird dann Borussia Mönchengladbach vielleicht ein bisschen entgegenkommen. Dienstagabend gibt es das Spiel der beiden und wird immer geredet, ja, die Gruppe ist so schwer, aber Sevilla ist eben halt bis jetzt noch nicht unbedingt ein Angstgegner, würde ich sagen.
Nee, überhaupt nicht. Also FC Sevilla ist weit davon entfernt, der FC Sevilla zu sein, der letztes Jahr die Europa League gewonnen hat. Das Spiel habe ich am Freitag kommentiert bei Levante. Levante hat ja auch keine Mannschaft, die normalerweise als absoluter Angstgegner in Europa gilt. Allein schon, weil sie hinten mit einer Fünferkette gespielt haben, das ziehen sie jetzt schon die ganze Saison so durch. Ist Sevilla noch früh in Führung gegangen durch das erste Tor der Saison. Und Sonsi hat's gemacht, der im ersten Spiel vom Platz geflogen war. Das zweite musste er dann zugucken. Jetzt mit einem schönen Schuss aus rund 25 Metern das 1-0 erzielt. Aber danach kam von Sevilla fast gar nichts. Also sie haben es mit einer Doppelspitze probiert, mit Gamero und mit Fernando Llorente. Sie haben auch gute Flügelspieler mit Kai Kakuta, der relativ früh verletzt ausgefallen ist, und Vitolo. Aber auch der reingekommene Konoplyanka war ja letztes Jahr mit Dnipropetrovsk im Europa-League-Finale. Dort auch der entscheidende Mann eigentlich für Dnipro. Das Potenzial in der Mannschaft ist eigentlich da und trotzdem kriegen sie es momentan nicht umgesetzt. Da treffen also die richtigen Mannschaften in der Champions League aufeinander.
Zu Valencia vielleicht auch nochmal ein Wort. Gut, die stehen jetzt in der Tabelle ein bisschen besser da, aber souverän war der Start jetzt auch nicht.
Überhaupt nicht. Hat mich auch ein bisschen enttäuscht, weil sie so viel jetzt ja auch in der Mannschaft nicht verändert haben. Paco Alcácer hat es jetzt gerettet, sonst wären es die ersten drei Spiele ohne Sieg gewesen. Und Alcácer in der 91. Minute mit dem Treffer gegen ein Sporting, gut, das gegen Real Madrid auch 0-0 zu Hause ermauert hat, gegen Real Sociedad im Anoeta einen Punkt geholt hat. Also so schlecht ist man in Gijón auch nicht gestartet. Aber trotzdem, der eigene Anspruch von Valencia muss eigentlich höher sein als das, was an den ersten Spieltagen bis jetzt eben abgeliefert wurde.
Valencia ist Siebter, zwei Unentschieden, ein Sieg. Sevilla steht auf einem Abstiegsplatz, also noch kein Sieg in den ersten drei Spielen. Zwei Unentschieden, eins verloren, also da sieht man auch so ein bisschen die Parallelität zum Borussia Mönchengladbach, obwohl da der Start natürlich noch schwächer gewesen ist. Ab dieser Stelle hatten wir dann leider ein bisschen technische Probleme und unsere Rubrik Los Otros mit allen anderen Partien und Einschätzungen dazu von Tom Ole Mink hat uns leider zerlegt. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber die anderen Ergebnisse. Real Betis gegen Real Sociedad, da hat es ein 1-0 gegeben für Real Betis. Joaquin ist wieder da und hat den Treffer von Ruben Castro vorbereitet. Real Sociedad ist nicht gut gestartet. Jetzt die Niederlage gegen Real Betis und davor 0-0 gegen Deportivo La Coruña und 0-0 gegen Sporting Gijón, auch nicht unbedingt richtig starke Gegner, kein Treffer und eben erst 2 Punkte aus den ersten 3 Spielen für das Team von David Moyes. Granada gegen Villarreal 1-3. Villarreal sehr, sehr gut rausgekommen aus den Startlöchern. Cedric Bakambu oder Bakambu schon mit seinem dritten Saisontor, der Neuzugang von Bursaspor, Umbruch ja bei Villarreal, vor allem in der Offensive. Aber ja, sie haben das bis jetzt ganz gut hinbekommen. Celta Vigo gegen Las Palmas 3-3. Da führte Celta Vigo schon 3-1 und war auch ein Mann mehr. Gleich in der Anfangsphase eine rote Karte für Javi Varas, den Torwart von Las Palmas. 11. Minute Notbremse. Und Celta Vigo dann mit der 3-1-Führung. Tore Orellana, Vaz und Nolito. Aber selbst mit dieser 2-Tore-Führung und eben mit einem Mann mehr haben sie es nicht geschafft, die Führung über die Zeit zu bringen. Las Palmas mit den ersten 3 Saisontoren, der Aufsteiger 3-3 am Ende und Celta Vigo verpasst dadurch den Sprung an die Tabellenspitze. Genauso wie Eibar, die spielen 0-0 beim FC Malaga. Und dann haben wir noch Athletic Bilbao gegen den FC Getafe 3-1. Zweimal Aduriz, der schon in der Vorsaison 18 Tore gemacht hat und jetzt auch wieder trifft. Die ersten beiden Saisontore für ihn und das allererste von Raul Garcia für Athletic Bilbao, gekommen ja von Atletico Madrid, macht sein erstes Tor im neuen Trikot. Am Montagabend dann noch Rayo Vallecano gegen Deportivo La Coruña. Schauen wir mal drüber. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Sorry nochmal, da hat es tatsächlich uns eine Viertelstunde bis 20 Minuten komplett zerlegt. Auch die Einschätzungen von Tom Ole Mink zu diesen anderen Ergebnissen. Auch die Sprachperle von Tom Ole Mink. Vielleicht haben wir die nächste Woche da nochmal. Das war der Vorcheck. Kurzer Hinweis auf die Webseite www.checkpoint.fm. Entweder da den Vorcheck hören oder eben auch über eure Podcast-App. Dazu gibt es eine Facebook-Seite www.facebook.de/dervorcheck und auf Twitter findet ihr mich unter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Sorry nochmal, dass es nicht ganz geklappt hat mit der Technik. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig einmal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.